Also es gibt nur ein Beauty-Rezept und das ist nicht Botoxen, nicht Hyaluron unterspritzen. Das ist alles ein solcher großer Scheiß. Da könnte ich mich so drüber aufregen. Und das Schlimmste ist, dass jungen Menschen eingeredet wird und die sind davon überzeugt, dass man schon ganz früh damit anfangen sollte, nämlich mit Mitte 20. Und das finde ich so schlimm.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
Ihr Lieben, heute habe ich eine Frau bei mir zu Gast und ich finde ja, man kann sie auch den Thermomix der deutschen Medienlandschaft nennen, denn sie ist ein... sie lacht. Denn jetzt kommt's, sie ist ein echtes Allround-Talent. Sie ist Moderatorin, Schauspielerin, Sängerin, Autorin und Musical-Darstellerin und bei alledem, was sie tut, auch noch mega erfolgreich. Ich freue mich sehr, dass sie hier bei uns im Bunte Lipgloss zu Besuch ist. Ganz herzlich willkommen, liebe Isabel Varell.
Das ist ja wirklich verrückt. Ich bin ein Thermomix. Aber ich habe ja kein Display. Ich müsste jetzt hier so ein Display vorne haben, wo man draufdrückt.
Quasi.
Wo man das Menü auswählen kann. Was hätten wir denn heute gerne? Die Sängerin oder die Schauspielerin?
So hatte ich mir das
vorgestellt. Also Jennifer, erstmal vielen Dank für die schöne Einladung. Aber ich muss ein bisschen was relativieren. Ich habe zwar Musicals gespielt und bin da eingeladen worden, mitzumachen. Das war für mich toll, aber ich würde jetzt gar nicht für mich so in Anspruch nehmen wollen, dass ich eine Musical-Darstellerin bin, weil andere haben dafür jahrelange Ausbildung gemacht. Man kann nicht nur bei einem Musical nehmen, wenn die Priorität nicht bei Tanzen liegt, obwohl ich total gerne tanze. Also das waren halt Musicals, wo man meine Talente, die ich von vornherein mitbringe, gebraucht hat und mehr dann aber auch nicht.
Bist du die Erste, die auf der Tanzfläche flüchtet, wenn die Musik angeht? Oder ist es nicht ganz so schlimm?
Nee. Ich tanze ja total gerne.
Ja.
Aber ich bin halt keine ausgebildete Tänzerin. Ich habe aber Pfeffer im Arsch.
Das ist das Wichtigste.
Das habe ich.
So. Das ist das Wichtigste, absolut. Und ich habe ja auch gehört, bei all dem, was ich jetzt aufgezählt habe, meine Liebe, du bist nicht nur all das im Thermomix vereint, du bist auch neuerdings noch Berufscamperin mit der lieben Moderatorin Bettina Tietjen für den NDR, muss man sagen, als Sendung. Seid ihr unter die Camper? Also du jetzt auch neuerdings bist unter die Camper gegangen.
Naja, ich bin käuflich, ne?
Sind wir alle.
Nein, ich mag Bettina Tietjen sehr, sehr gern. Und das ist ja auch eine Sendung, die ich schon kannte. Und ich glaube, der Witz ist auch weg, wenn sie Leute einladen würde, die von Hause aus campen. Ich glaube, der Witz liegt darin, dass sie Leute einlädt, die eben mit Campen überhaupt nichts zu tun haben. Und im besten Fall kriegt sie die Leute dann auch rum und die dann sagen, oh, das ist ja doch gar nicht so schlecht. Also ich hatte wirklich eine so tolle Zeit. Und wir haben das auch echt alle durchgezogen. Also das ist nicht, wie das oft so beim Fernsehen unterstellt wird. Die gehen ja alle abends ins Hotel. Nein, wir haben das alle durchgezogen. Und das war eine super Truppe. Ich hatte wirklich einen Mörderspaß, aber ich werde keine Camperin werden.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Hat es dich gecatcht?
Nein, ich habe Duschzwang. Und das ist für mich nichts, in so sanitäre Anlagen zu gehen, wo man Münzen reinwerfen muss und solche. Nein, das ist nichts für mich. Aber es war toll, es hat so Spaß gemacht.
Was hat dich am meisten positiv überrascht?
Also wir waren auf so tollen, besonderen Campingplätzen. Ja. Man hat natürlich da auch was Schönes ausgesucht. Und wir waren einmal eine Nacht, das hieß Church for Night. Mhm. Das ist so eine Kirche in irgendeinem 50-Seelen-Dorf, irgendwo in Brandenburg. Und da war eine moderne Pastorin, die eben gesagt hat, Mensch, da ist doch so eine tolle große Wiese, da können doch Camper bleiben. Da kamen wir dann an und gedacht, boah, wie toll ist das denn? Ja. Und wir durften dann im Pfarrhaus duschen. Oh. Aber das war dann schon einige hundert Meter entfernt von dem Wohnwagen. Und ich bin dann immer, wenn Drehfeierabend war, dann ging ja der private Abend los. Wir haben dann natürlich immer abgehangen, wir haben gespielt und wir haben was getrunken und Spaß gehabt. Und ich bin dann aber, wenn das Kamerateam weggegangen ist, bin ich immer als Erste direkt duschen gegangen. Dann war ich in diesem Badezimmer in dem Pfarrhaus und habe festgestellt, ich habe meine Wattepads vergessen. Und Jennifer, du weißt, wie das ist, wenn man... das Augen-Make-up entfernen muss.
Oh, schrecklich.
Mit Klopapier.
Schrecklich.
Ich wollte weinen. Oh. Ich wollte weinen. Und dann habe ich da in diesen Spiegel geguckt und habe mir gesagt, du weinst jetzt nicht. du weinst jetzt nicht, dir geht es gut. Du hast so eine tolle Zeit hier und du wirst in so eine tolle Sendung eingeladen. Und es sind nur tolle Leute dabei. Du weinst jetzt nicht. Dann habe ich geduldig mit meinem Micellenwasser, mit Klopapier, versucht mir das Augen-Make-up zu entfernen. Weil es ist halt so, ich habe mich dann mal bettfertig gemacht. Kontaktlinsen raus, abschminken, duschen. So diesen mein One-Piece, ne? Und dann Brille auf. Und so haben wir dann abgehangen abends.
Boah, das war... Du, das ist ja schon eigentlich der beste Beauty-Tipp des Tages.
Bett fertig machen.
Gar nicht mehr fragen. Herrlich. Aber ich sage dir, diese Situation kennt jede Frau. Es ist wirklich immer diese Abschminkpads. Irgendwas vergisst man immer. Mein Mann sagt immer, das gibt's doch nicht. Du hast schon wieder alles vergessen. Weil ich jedes Mal, wenn wir irgendwo im Urlaub sind oder beruflich unterwegs sind und dann bin ich im Hotelzimmer und sage, Mist, jetzt habe ich schon wieder die Pads oder den Remover, also den Augen-Make-up-Remover, irgendwas immer. Und dann kriegst du das Zeug nicht ab. Das macht einen wahnsinnig.
Männer werden das nie verstehen. Nee, ne? Es ist so. Man muss vielleicht für die zwei Männer, die hier zuhören, kurz sagen, dass Mattepads schaffen es mit dem Micellenwasser, also wimpernschonend und so, das ganze Make-up zu entfernen. Klopapier wird krümelig. Du hast dann alles voller Klopapierpuppel an deinen Augen. Es ist alles so. Es ist wirklich, ja.
Aber wir haben gesehen, weißt du, in der Not, auch das funktioniert. Dank dir, Isabel. So, du hast vor ein paar Jahren ein schönes Buch geschrieben. Und was total lustig ist, Isabel, also ich sag erstmal, es heißt, die guten alten Zeiten sind jetzt. Und ich habe vor kurzem das irgendwo mal gar nicht in deinem Zusammenhang als Zitat gelesen mit so einem Familienrückblick von der Familie, wo die Kinder so klein waren, wo die ganz viele tolle Sachen unternommen haben. Und da sind mir irgendwie Tränen in die Augen gekommen, ganz plötzlich. Weil ich zum ersten Mal in meinem Leben mir über diesen Satz Gedanken gemacht habe. Weil ich dachte, ja, da steckt ganz viel Wahres dran. Wir sagen immer so dieses schnelle, ah ja, früher war alles besser. Oder wenn wir dann irgendwann, also wir sind ja immer so on the run, ja, aber irgendwie ist man so gar nicht im Jetzt. Und das mal zu genießen, das hat bei mir wirklich mal kurz im Gehirn gerattert. Und deswegen finde ich so spannend, dass du ein Buch geschrieben hast, auch mit diesem Titel. Vielleicht erzählst du mal, was dich dazu bewegt hat und worum es da geht.
Ja, also das ist ja, beide meiner Bücher sind ja autobiografisch. Ich habe mich in diesen Büchern halt auch sehr geöffnet und das war ja ursprünglich, habe ich das ja alles so erstmal für mich geschrieben, einfach weil ich ausgelöst durch Angebote von Verlagen, die mir immer gesagt haben, sie müssen gar nicht selber schreiben, wir haben hier Ghostwriter und das hätte ich nie gemacht, weil ich schreibe meine Liedertexte selbst. Also warum, wie kann jemand Fremdes meine Gefühlswelt und meine Geschichten aufschreiben? Und dann habe ich ausgelöst durch diese Angebote einfach mich mal selber hingesetzt und habe geschrieben und dann konnte ich gar nicht mehr aufhören zu schreiben. Und dann wurde das erste Buch so ein Erfolg und dann habe ich das zweite geschrieben und ich werde wahrscheinlich auch irgendwann das dritte schreiben, weil es gibt noch so viel zu erzählen und ich habe gemerkt, dass dieses Schreiben für mich therapeutisch ist. Aber um deine Frage jetzt zu beantworten, so ein Buchtitel ist ja immer ganz wichtig. Und dann habe ich mir überlegt, wie soll denn dieses Buch heißen? Es geht um die verschiedensten Dinge, auch natürlich ums Älterwerden. Und ich habe mich gefragt, also ich bin ja schon ein älterer Mensch, auch wenn ich mich nicht so fühle, ich muss mich da einfach dran erinnern oder in meinen Pass gucken und staune dann immer, boah, so viele Jahre, ne?
Ich das.
64. Und dann denke ich mir, trotzdem ist das ja von der Zahl her schon irgendwie älter oder auch schon für viele Leute, die ganz jung sind, alt. Punkt. Und dann habe ich mir gedacht, dieses Verherrlichen, was wir ja manchmal so haben, auch weißt du noch vor 10 Jahren, wie toll das war, dafür hat man ja, wenn man wirklich älter ist, gar keine Zeit. Habe ich mir mit 60 plus gedacht, nee, ich warte doch nicht 10 Jahre, bis ich das jetzt als eine gute Zeit empfinde und sage, wie toll. Ich möchte diese Zeit zu meiner persönlichen guten alten Zeit erklären, weil man ja das verherrlicht und ich möchte das jetzt verherrlichen. Und bei meinem neuen Programm, mit dem ich jetzt auf Tour bin und das ganze nächste Jahr auf Tour bin, habe ich mir gedacht, kannst du ja eigentlich, jetzt ist meine Lampe ausgefallen, jetzt ab jetzt sehe ich scheiße aus.
Du siehst, ist nichts
das
passiert.
Schöne Hollywood-Licht ist gerade ausgefallen. Egal. Guck mal, also ich mein geiles Licht, ich muss dir das mal zeigen. Guck mal, das habe ich mir gekauft. Ja, damit sieht man richtig gut aus.
Ist das ein Beauty-Trick?
Das muss ich erst mal aufladen. So, egal. dann sehe ich halt jetzt so
das
aus.
Das ist so eine Lampe, müssen wir kurz erklären. Das ist so eine tolle Beauty-Lampe. Die kann man auch ans Handy dran pinnen.
Kannst du hier dran machen und dann kannst du so halalalalalala deine Stories machen, halala. Und siehst aber richtig gut aus. Oder man macht mit Jennifer Knäble einen Podcast und dann kann man das hier oben dran klemmen. Ne? So, das ist jetzt vorbei. Die guten alten Zeiten sind
weg. Guck mal, mit den neuesten, modernsten Tools bist du equipped. Du erzählst mir was von Alter. Also ich meine, das ist ja der heißeste Shit.
Also, wo waren wir stehen geblieben? Bei dem Tourneeprogramm habe ich gedacht, das kannst du doch eigentlich nicht ernsthaft so nennen. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt erst recht. Weil ich finde, man kann aus jeder Zeit etwas Gutes ziehen. Und gerade in dieser Zeit müssen wir oder sollten wir versuchen, das Positive für uns rauszusehen. Und es ist nie alles immer nur schlecht. Meine Grundhaltung zum Leben ist und bleibt einfach positiv. Und es ist wichtig, dass wir uns unsere Inseln schaffen, auf denen es uns gut geht. Und deshalb habe ich diesen Namen beibehalten, auch für mein Tourneeprogramm, wo ich ja halt auch vieles erzähle aus dem Bus und keine Lesungen. Ich erzähle und singe meine Lieder. Ja, und so kam es.
Wie schafft man es, das jetzt so zu gestalten, dass man später eben sagen kann, das waren gute Zeiten?
Ja, diese Frage habe ich mir natürlich auch bei meinem letzten Buch gestellt und das ist Teil meines Programms. Darüber rede ich unter anderem, das ist eines meiner Themen. Mhm. Die Zeit, die vor uns liegt oder die vor Menschen liegt, deren Zukunft kürzer ist als die Vergangenheit. Bei mir wird das ja so sein, weil da müsste ich ja sonst 128 werden. Das wird wahrscheinlich nicht so sein. Ich glaube ja, dass ich 100 werde, aber 128 nicht. Das heißt, ich entscheide und ich möchte, dass die Zeit, die vor mir liegt, eine geile Zeit ist, eine tolle Zeit. Es ist auch meine jetzige Lebensphase ist so schön. Ich genieße gerade das Leben so sehr, weil dieser Druck fällt ab. Ich habe in meinem Leben viele Phasen gehabt mit Existenzängsten, mit diesen vielen Fragen, wie geht es weiter, geht es überhaupt weiter, trägt mich dieser Beruf durchs Leben, wenn ich mit 35, 40 gewusst hätte, was da noch alles kommt. Aber das wusste ich ja nicht. Ja. Jetzt bin ich in einem Alter, wo der Druck so nachlässt. Ich habe mein Leben gut gebacken gekriegt. Ich möchte natürlich nicht aufhören zu arbeiten. Aber ich habe, was ich auch sehr häufig anspreche bei Menschen, bei vor allem jüngeren Menschen, für das Alter vorzusorgen. Das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Und ich habe das immer getan. Ich bin Scheidungskind. Ich bin ein Kind von Eltern, die nichts vererben konnten. Ich wusste immer, ich werde immer nur mich auf mich selber verlassen können. Deswegen habe ich vorgesorgt und heute geht's mir gut. Ich habe immer angestrebt, mit Ende 50, mit 60 Nein sagen zu können, dass man nicht alles mitnehmen muss. Weißt, wie ich das meine? Ich will jetzt um Gottes Willen nicht, dass es so klingt, als wenn man angibt. Aber ich glaube, dieses Thema Finanzen ist einfach auch wirklich so wichtig. Ja, und ich sag mir einfach, was gehört dazu, dass die Zeit, die vor mir liegt, eine gute Zeit ist? Was kann ich beeinflussen? Und beeinflussen kann ich zum Beispiel, dass ich mich nicht verstelle, dass ich so bleibe, wie ich bin, dass ich mich erinnere, wer war ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, was ist mein Naturell, was ist mir eventuell im Laufe des Lebens abhanden gekommen, was ist auf der Strecke geblieben und dass man das Kind in sich trainiert wie ein Muskel, eben nicht nur im Älterwerden Bauch, Beine, Po, dass man in der Hoffnung irgendwie straff zu bleiben, viel wichtiger ist dieser Kindmuskel, der in uns ist, der Muskel der Empathie, das sind Muskeln, die erschlaffen, die genauso aufs Laufband des Lebens müssen.
Oh, das hast du schön gesagt.
Das gehört für mich dazu, mit jungen Menschen zusammen zu sein, mich nicht über diese Menschen zu heben, weil ich habe so viel von jungen Menschen gelernt und ich habe, als ich jung war, viele ältere Menschen getroffen, die immer so einen erhobenen Zeigefinger hatten und immer sich über die Jungen, über mich gestellt haben. Und ich habe mir damals schon gesagt, wenn du mal so alt bist wie die, und das bin ich jetzt, dann werde ich das nicht tun.
Inwiefern würdest du sagen, Isabel, ist auch bei all dem, was du gerade geschildert hast, das finde ich nämlich ganz spannend, auch das Thema Dankbarkeit ein großer Begriff. Ich hatte hier eine ganz tolle Glücksexpertin nämlich auch im Podcast und die hat erzählt, Jenny, der große Schlüssel, wirklich sein Glück zu finden, ist das Thema Dankbarkeit. Und ich finde, das spielt auch bei dem rein, was du gerade erzählt hast, wenn man so in die Zukunft schaut, oder?
Es gibt für mich zwei große Schlüssel. Der eine ist Dankbarkeit. Und ich könnte jeden Tag das Leben küssen, die Welt küssen für das Leben, was ich jetzt habe. Und der zweite Schlüssel ist für mich verzeihlich sein, versöhnlich sein, verzeihen können. Das Herz offen lassen und Toleranz. Toleranz muss man züchten in sich. dass man nicht verhärtet. Das ist für mich so der zweite Schlüssel, versöhnlich sein.
Wann hast du das letzte Mal ganz konkret gesagt, das Leben ist schön? Isabel, das Leben ist schön.
Ich habe das jetzt am Wochenende gehabt. Ich hatte einen Tourtermin in Altenburg. Und es ist ja immer wieder eine neue Bühne. Du kommst immer wieder in diese Theater, die es irgendwo gibt und weißt nie, was auf dich zukommt. Und das war so unglaublich, dieses Theater und diese Leute, die da drin gearbeitet haben. Ich habe dann wieder so mein Leben so geliebt, dass ich so rumkomme, dass ich andere Städte sehe, andere Leute kennenlerne. Die waren so herzlich und so toll, diese Leute. Und dann war die Hütte voll und was wir für Menschen kennenlernen in unserem Beruf. Und ich bin einfach total glücklich, dass mein Leben eine Reise ist. Und ich werde nie aufhören, neugierig zu sein oder mich zu fragen, was ist hinter der nächsten Tür?
Ja, ganz wichtig, glaube ich, bei dem, wie wir durchs Leben gehen.
Meine Antwort klang jetzt beruflich, aber das ist bei mir nicht zu trennen. Das ist auch das private Herz.
Ja, du lebst das, ja.
Also das klang jetzt vielleicht so wie Werbung für den einen Beruf. Nee, das ist eben einfach Menschen begegnen. Das war so ein Theatermensch, der, das, wie das dekoriert war, das war wie, ich habe auch gesagt auf der Bühne, das ist ja wie Muppet Show, das war so süß. Und wie gesagt, das ist jetzt gar nicht beruflich gemeint. Das ist, also der private und berufliche Mensch ist da sowieso schwer zu trennen in meinem Job.
Ja, und die Menschen tragen einen ja auch durch diesen Job, das muss man ja auch dazu sagen.
Ne? Ja.
Habe Kerkeling hat zu deinem Buch gesagt, besser als jeder Coach. Das nenne ich mal auch einen Ritterschlag, oder? Ich glaube, es ist auch ein guter Freund von dir. Ne? Aber das ist natürlich, wo man sagt, okay, habe ich ganz gut gemacht.
Ja, also ich hätte das selber nie von mir behauptet, aber auch der Verlag hat meine Bücher als Lebenshilfe eingestuft und deswegen Paperbacks daraus gemacht, was ich toll fand, weil sie dadurch preiswerter sind.
Ah.
Ich wollte auch kein Hardcover. Paperbacks sind einfach preiswerter und erschwinglicher einfach für viele Menschen und ich mag auch Paperbacks total gerne. Und ich habe in meinem zweiten Buch darüber geschrieben, dass ich eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht habe. Ich habe das nicht gemacht, um als Coach arbeiten zu können, sondern ich habe das gemacht für meine persönliche Weiterentwicklung. Und der HP, der ja auch einer meiner besten, langjährigsten Freunde ist, hat natürlich dieses Buch vor der Veröffentlichung gelesen. Und dann hat er das zu mir gesagt und hat gesagt, er würde das jetzt auch als Keynote, da, als wie heißt es nochmal, was da hinten draufsteht, so diese Schlagwörter, die dann so. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, wenn du das so siehst, also ich würde das ja niemals so behaupten. Aber er meinte, ich habe in meinem Buch ja über meine Ausbildung als systemischer Coach geschrieben und auch Methoden aufgeschrieben, was Coaches so machen. Und das ist ja heute auch ein ganz präsentes Thema. Fußballerinnen, Fußballer werden gecoacht. Und damit meine ich jetzt nicht den Trainer, sondern die werden psychologisch gecoacht. Und die ganzen Führungsetagen in den Firmen, in den Unternehmen werden gecoacht. Und der Bundeskanzler wird gecoacht. Ja gut, der Olaf Scholz hatte keinen Coach, aber... Aber ich meine, Friedrich Merz hat ja wahrscheinlich ein ganzes Coaching-Team um sich rum. Und ich habe das gemacht, weil ich in eine Situation kam, so eine Schlüsselsituation in meinem Leben, wo ich dachte, ach du Scheiße, wie hast du denn jetzt reagiert? Ich glaube, ich brauche einen Coach. Und da war der nächste Gedanke, nee, ich werde Coach, weil wenn ich erst mal das gelernt habe, dann kann ich mich doch selber coachen. So war die Idee.
Sehr gut. Würdest du auch sagen, dass das Thema, du hast gerade schön die ganzen Berufsbilder aufgezählt, die ja auch sich heute coachen lassen. Und da gebe ich dir recht, gefühlt in jedem Job gibt es Weiterbildungen, Coachings, was ich ja gut finde. Aber würdest du sagen, das hängt damit zusammen, dass unsere Welt einfach immer schneller, immer hektischer wird, immer mehr verlangt wird von den Menschen? Sind wir zu hart zu uns, zu kritisch mit uns selbst? Oder ist einfach das Thema jetzt mehr im Vordergrund?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es diese Positionen Coaches gibt, weil die Menschen vielleicht mehr mit Ellbogen durch die Gegend gehen. Und gerade in Führungsetagen ist ja Coaching zum Beispiel auch so wichtig für Konfliktbewältigung. Und um ein Unternehmen erfolgreicher zu machen, werden oft Coaches eingesetzt, um die unterschiedlichen Mentalitäten aufzuklären, wie sie aufeinander zugehen können. Das war halt auch hochspannend in der Ausbildung, das zu erfahren. Vieles hat man ja eigentlich schon vorher selber gewusst, aber das hat dann so Namen bekommen und sind ab einem pausenlos Licht da aufgegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass das heute notwendiger ist als früher, weil das Zuhören nachgelassen hat. Mhm. Und die Empathie.
Das ist ein guter Punkt.
Ist ja nichts anderes als die Vorstellungskraft, wie ist mein Gegenüber. Da gibt es zum Beispiel so eine Coaching-Methode, das ist das Riemann-Thomann-Kreuz. Oh Gott, wie viel Zeit haben wir? Ich versuche das ganz, ganz kurz zu fassen. Wir haben alle in uns Dauer und Wechsel und Nähe und Distanz. Man siedelt jetzt beruflich in der Dauer eher so eine Buchhaltung an und im Wechsel Künstler wie mich. Und dann gibt es die Nähe und die Distanz. Jetzt musst du dir dieses Kreuz vorstellen, da mussten wir 40 Fragen beantworten und rate mal, wo ich stand. Ich stand bei Nähe und Abenteuer im Wechsel. Das heißt, ich bin zum Beispiel von der Mentalität her so jemand, der Menschen zu nah eher kommt. Ich springe den Leuten auf den Schoß. Habt mich bitte lieb, habt mich bitte lieb. Ich habe das jetzt mittlerweile im Griff, weil ich auch heute weiß, durch meine Reife, dass mich nicht jeder lieb haben kann. Und ich finde es auch in Ordnung heute, dass mich nicht jeder lieb hat. Aber das hat natürlich was mit meiner früheren Geschichte zu tun. Aber meine Kindheit, die rollen wir jetzt nicht auf. Aber die war nicht einfach. Sogar schwierig. Aber das hat mir total geholfen, zu kapieren, warum ich den Leuten auf den Schoß springe. Das heißt, wenn ich jetzt beruflich mit jemandem zu tun habe, der aber angesiedelt ist in der Distanz und ich komme dem so nah, dann geht er zurück und er kriegt einen Schreck. Also wenn ich das weiß, du bist zu sehr in der Nähe, bleib zurück, dann wird der Mensch, der in der Distanz ist, automatisch auf dich zukommen. Weil er keine Angst mehr vor, weil du ihn nicht bedrängst. Und das ist so einfach eigentlich.
Wenn man es weiß, ne?
Ja, und das sorgt für Konflikte. Im Privaten kannst du einem Menschen sagen, hör mal zu, kannst du bitte mal ein bisschen Gang zurückschalten. Im Beruflichen geht das nicht. Und wenn in Führungsetagen, in diesen Systemen Menschen das nicht beachten und der eine ist in der Distanz und der andere springt dem, der in der Distanz ist, auf den Schoß, dann führt das zu Konflikten. Und wenn man das kapiert, als Mensch, der in der Nähe ist, oder wenn ich jetzt in der Distanz wäre und ich weiß, ich wirke distanziert, dann gehe ich einfach mal einen Schritt auf den anderen zu. Und dann mache ich dem meine Distanz zu viel war, schon etwas glücklicher. Und das führt dazu, dass ein Unternehmen erfolgreicher wird, weil es hat was mit Verständnis füreinander zu tun.
Ja, überhaupt mal diesen Blickwinkel zu öffnen, finde ich ganz wichtig, weil das kommt ja meistens erst, wenn es einem wirklich mal jemand vor Augen führt, ne? Super spannend, Isabel. Was ich auch noch toll finde, in deinem Buch steht, ab welchem Alter ist öffentliches Rumknutschen eigentlich peinlich? Das steht in der Inhaltsangabe. Das interessiert mich jetzt persönlich natürlich sehr. Ab wann wird's denn schlimm?
Ja, also das ist ja jetzt schon etwas länger her, aber ich war damals schon nicht mehr so ganz jung, als ich da in einer Bar restlos verliebt rumgeknutscht habe. Und da habe ich mich wirklich gefragt, wie ist das eigentlich? Und das gehört eben auch zum zufriedenen Älterwerden. Man darf nicht anfangen, sich fürs Älterwerden zu schämen. Natürlich finde ich es nicht so angenehm, wenn Leute jetzt da sabbernd da in der Ecke rumsitzen und du sitzt da und trinkst deinen Cocktail, musst dir zugucken, wie so zwei Senioren, so Oldies, sich da so abschlecken. Das muss ja jetzt nicht sein. Aber ich finde, dass man nicht so vernünftig werden sollte. Ein bisschen knutschen, finde ich, muss doch erlaubt sein.
Absolut.
Diese Frage habe ich einfach mal gestellt, ne, in meinem Buch. Und habe nämlich, das ist mir ja passiert, da war ich immerhin schon Mitte 40. Und dann habe ich mir gedacht, darf man das jetzt eigentlich noch? Und siehst du, wenn das da schon anfängt, sich zu fragen, wie komme ich denn jetzt da rüber? Das ist ja peinlich. Aber wo ist die Altersgrenze? Was würdest du denn sagen? Wie alt warst du beim letzten öffentlichen in der Bar rumknutschen?
Das triffst du natürlich einen sehr wunden Punkt, weil ich jetzt erstmal überlegen müsste, wann war ich überhaupt das letzte Mal in einer Bar? Ich habe ja zwei kleine Kinder. Und ich bin ja eigentlich nur im Job, bei den Kindern oder abends mit meinem Mann völligst erschossen auf dem Sofa und wir gucken Netflix-Trailer, weil viel mehr funktioniert nicht, weil nach jedem Trailer schaffen wir gerade, ich gucke mir was an, so, und dann ist schon vorbei. Deswegen, also ich sag mal, das Thema Bar und Date Night, das ist jetzt schon sehr weit gedacht, ja. Und dann sage ich jetzt mal so, mein Mann hört ja nicht zu, das Thema Rumknutschen, darüber reden wir am besten jetzt erstmal gar nicht.
So, ich werde jetzt erstmal googeln, wie alt du bist. Jennifer.
Du, im Herzen 29.
Im Herzen 29.
Ich kann es dir auch sagen.
Aber.
Ich bin 80er. Ja,
das heißt, dann wärst du jetzt so alt wie Ich.
Damals in der Bar.
Also wir versuchen uns das aber jetzt so mal vorzustellen.
Nur du auch wenn hast du noch abends müde bist
und mit deinem Mann zurzeit nicht mehr knutscht. Das haben wir jetzt gelernt. Aber es kommt hoffentlich eine Phase. Du, da muss ich dir sagen, da kenne ich aber jemanden aus meinem engen Umfeld, die hat auch mit kleinen Kindern, die haben sich immer so ihre romantischen Wochenenden genommen. Das würde ich, dass man sich so als
Paar nicht verliert. Du, das höre ich immer wieder. Ja, das höre ich immer wieder. Date Nights und ja. Also das unterschreibe ich sofort, dass das mit Sicherheit ganz toll ist, dass das auch eine Beziehung am Leben hält und sexy hält und so weiter. Aber ich sage dir eins, schlepp mir jemand her, der mir sagt, wie ich es einbaue in mein Leben. Ich mache sofort. Ich schaffe es einfach nicht. Es funktioniert nicht. Wir haben so viel zu tun und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Leute auch da draußen, die sagen, ja, das klingt immer super. Date Night hier und geht mal essen und Romantik und holt euch doch einen Babysitter, ruft mal Oma und Opa und so. Die sind ja eh schon die ganze Zeit hier. Wenn ich jetzt noch sage, du und jetzt gehen wir abends noch essen. Ich glaube, dann sagen die irgendwann so, Freunde, jetzt ist aber auch mal Feierabend.
Wie alt sind denn eure Kinder?
3 und 4 sind die.
Boah, 3 und 4, das ist natürlich, aber da steckst du richtig noch im Schlamassel.
So kann man das sagen.
Hast du ja richtig noch diese egoistischen Monster zu Hause. Ne?
Ja, egoistisch, das trifft es genau.
Ich hab Hunger, ich hab Hunger. Ja,
auch wenn auch alles fehlt, nur noch Milch, Schorle. Und ich jetzt schon anfange so, wie sagen wir das? Mama, kann ich bitte eine Schorle haben? Also es geht ja, ne? Aber da musst du echt dahinter bleiben. Ich sehe immer schon so 14-jährige Teenager, die ihre Socken durch die Gegend werfen und sowas. Ne? Da habe ich ja so ein bisschen ein Thema und denke so, Entschuldigung, ihr seid 3 und 4. So, jetzt haben wir noch Manieren.
Ich versuche jetzt mal ein bisschen Eheberatung bei dir.
Ja, auch noch. Guck mal, Coaching durch und durch.
Ja, ihr könnt doch euch jetzt mal zum Beispiel, jetzt haben wir 2025, ihr könnt euch doch jetzt mal für März 27 eine Woche buchen, Südfrankreich, da ist es dann schon warm. Und ihr sagt das jetzt diese 1,5 Jahre vorher schon den Großeltern. Und dann könnt ihr jetzt euch 1,5 Jahre freuen auf den März 27, in dem ihr eine Woche in Südfrankreich seid. Jetzt sofort buchen.
Man soll sich ja Inseln schaffen und in die Zukunft blicken. Ja. Ne? Das soll ja auch jung halten. Man sagt auch bei älteren Menschen, die brauchen immer was zum Freuen. Ich trage es direkt ein. Ich sage das dem Felix nachher. Ich sage, Schatz,
März 27.
27 ist unser Jahr. Das ist ja gut, Isabel, das mache ich.
Das eine Woche.
Ja.
Also eine Woche buchen.
Ja, eine Woche.
Das wissen dann alle jetzt schon.
Das wissen.
Würde ich machen, aber jetzt ohne Scheiß. Und dann packst du aber schön mal das Sommerkleidchen ein, dicken, schönen, dicken Dekolleté. Ich wollte sagen, mit einem tiefen Dekolleté.
Dicken Dekolleté, tiefes Dekolleté für und so weiter.
Aber dein Mann soll sich auch ein bisschen anstrengen, ne? Also jetzt, ich meine das nicht von wegen so altmodisch, von der Frau jetzt hier mit Dekolleté. Der soll sich auch ein schönes Dekolleté einpacken.
Ja, absolut. Ja, der muss ins Hemd wieder reinpassen, meinst du damit? Ich gebe das genauso weiter. Ich finde das sehr gut, dass wir das einfach mal geklärt haben. Nein, aber um ein bisschen Ernst reinzubringen, du hast natürlich recht. Und ich glaube, dass man das auch nicht so, das klingt ja so ein bisschen doof, auf die leichte Schulter nehmen sollte, dass alles nur noch egal ist, was Elternsein betrifft. Ne? Man hört ja auch immer wieder, ja, man ist ja nicht nur Eltern, man ist ja auch noch Ehepaar. Wir versuchen immer, vielleicht auch das als kleinen Tipp für alle, die da so selber strugglen, wenn wir beruflich unterwegs sind, dass wir zumindest versuchen, ach, da hängen wir nochmal ein Frühstück dran oder komm, da gehen wir zwei noch einen Kaffee trinken. Das sind dann wirklich Mini-Inseln, aber das kann man schaffen. Was du für einen Typen
hast.
Das war der eben mit dir hier im Vorgespräch war.
Der den ich genervt habe, ja, mit meinem
Unterwagen. Nein, du hast ihn nicht genervt. Felix kann man nicht nerven. Felix ist im Hier und Jetzt.
Das war dein Typ.
Das
der
war
sieht
mein
aber
Typ.
Süß aus.
Das sage ich ihm direkt.
Mit dem kann man doch mal knutschen, hör mal.
Du, wenn er das jetzt hört, der springt an die Decke.
Ja, der sah lecker aus.
Der freut sich wie Bolle.
Also wirklich.
Aber das dürfen wir jetzt noch nicht machen, der verhaftet mich heute Abend schon direkt. Da sagt die Isabel, hat gesagt, wir müssen mal knutschen.
Nein, ich finde auch, dass es ist doch toll, wenn die Kinder sehen, wenn die Eltern knutschen.
Das ist vor allem ganz
diese
wichtig.
Diese Liebe, die jetzt unter Eltern ausgetauscht wird. Das
ja, habe ich in einem psychologischen Podcast oder Coaching auch gesehen. Da hieß es nämlich, dass es ganz wichtig ist, dass die Eltern sich auch die Liebe zeigen vor den Kindern, dass die damit auch aufwachsen. Ne? Dass die sehen, Mama und Papa knutschen auch mal. Nicht nur uns, ne? Nicht nur wir werden geknuddelt, sondern auch die miteinander.
Ja, ich finde das total wichtig. Also ich bin ja keine Mutter geworden, aber deswegen habe ich ja trotzdem, weiß ich, kenne ich ja das Leben.
Ja.
Also ich glaube, das ist Ich meine nicht, dass die da in 30 Jahren zum Psychologen gehen. Ich hatte nur Eltern, die haben Netflix geguckt und dann sind die bei den Trailern schon eingeschlafen. Die haben auch nicht mehr geknutscht.
Können Sie sich diesen Podcast anhören und wissen, wo es herkommt. Aber was ja auch schön ist zum Thema Familie, weil wir gerade mittendrin sind, auch mit den Herren der Schöpfung. Du hast ja meinen gerade erlebt und bist begeistert, aber der kann natürlich auch anders. Ne? Der ist ja nicht immer nur bei allem verständnisvoll und hat eine Riesengeduld. Bei euch ist ja ganz spannend, ihr wohnt nicht zusammen. Ist das richtig?
Kann ich empfehlen.
So. Das hilft schon, oder?
Wenn man mit Leuten immer redet, dann sagen viele auch wirklich, boah, das wäre geil. Aber das ist natürlich auch ein tierischer Luxus, ne? Aber bei uns ist das, also uns hat das wirklich gut getan.
Was ist der größte Vorteil? Also mir kommen jetzt viele Sachen in den Kopf, aber...
Also ich muss ja erst mal dazu sagen, dass der Pitt hat vor einigen Jahren seinen eigenen Internet-Radiosender gegründet, Radio Matchbox. Und er macht wirklich hier zu Hause bei sich, produziert er seine Radiosendung selbst. Wie auch alle anderen Moderatoren, das ist so ein ganz unabhängiger, werbefreier Radiosender mit verrückten Musikexperten, die alle in ihrem Feierabend oder auch im Ruhestand, aber manche im Feierabend sind auch Lehrer dabei und alle möglichen Berufe, die einfach total für Musik leben. Und die machen alle ihre Sendungen zu Hause selbst. Und der Pitt baut das Programm, macht selber Radiosendungen. Und wenn er hier aufnimmt, darf man noch nicht mal atmen.
Noch nicht mal in diese
Weil er
Richtung.
So ein tolles Mikrofon hat.
Ah, ja.
Ja, und ich bin ja auch eine Kreative, ich schreibe und wir sind halt beide total busy und das würde in einer Wohnung gar nicht mehr gehen und wohnen wir ja auch nicht in so einem Haus, wo jetzt nicht? Vielleicht, wenn jetzt viele Leute zuhören, die vielleicht sagen, ja, meine, kann man doch rauf unter das Dach gehen oder in den Keller. Wir haben halt Stadtwohnungen und die Wohnung, wo wir zusammen gewohnt haben, das ist so loftähnlich, ist eigentlich quasi wie ein Raum und da
und das ist fatal.
Hinten in der Ecke so ein klitzekleines Schlafzimmer und das und ich bin hier um die Ecke jetzt in meiner Wohnung und das ist wirklich, es tut uns total gut und wir sehen uns jeden Tag und dann rufen wir uns zu. Ja, ich bin jetzt in 5 Minuten beim Spanier und Rosé. Kommst du? Ja, ich komme, bis gleich. Und so ist das dann bei uns. Und ich koche, dann kommt er zu mir oder hierhin. Und das ist wirklich toll. Wir wissen auch, es ist uns bewusst und das ist auch wieder zum Thema Dankbarkeit. Das ist für normale Menschen eigentlich gar nicht möglich. Aber wir bearbeiten beide sehr viel und deswegen ist es auch bezahlbar.
Und macht ihr dann so Übernachtungsdates aus oder wie macht ihr das dann?
Ja, natürlich. Was willst du denn jetzt wissen?
Oder geht da ganz strikt jeder abends wieder nach Hause? Schatz, wir sehen uns dann morgen beim Spanier.
Nee, also wenn schlafen, dann schlafe ich hier. Also wenn wir uns mal, wenn ich dann schlafe ich hier.
Also du kannst, ja du schläfst bei ihm. Ah ja, okay. Ja, also genau. Er kann dich wieder rausschmeißen morgens.
Er könnte mich rausschmeißen, wenn er wollte, ja.
Okay. Das ist gut.
Aber dann gäbe es kein Essen bei mir.
Ja, das muss man im Blick haben.
Ich habe schon ein bisschen gemacht.
Isabel, bei all den Jahren in der Medienlandschaft und bei all dem, was du tust und natürlich hier zum Beauty-Podcast, was ist das tollste Beauty-Geheimnis, das du in all der Zeit mitgenommen hast? Gibt es etwas, wo du gesagt hast, oh, das hat mir echt die Augen geöffnet?
Also es gibt nur ein Beauty-Rezept und das ist nicht Botoxen, nicht Hyaluron unterspritzen. Das ist alles ein solcher großer Scheiß. Da könnte ich mich so drüber aufregen. Und das Schlimmste ist, dass jungen Menschen eingeredet wird und die sind davon überzeugt, dass man schon ganz früh damit anfangen sollte, nämlich mit Mitte 20. Und das finde ich so schlimm. Also die plastische Chirurgie, da müssen wir gar nicht drüber reden, die ist ein Segen. Das ist wunderbar, dass es das gibt. Aber ganz ehrlich, was da heute jetzt so missbraucht wird an Botox überall, da möchte ich mal den Menschen sehen, wo der Zustand sich verbessert hat. Und wir können das Älterwerden nicht aufhalten. Jetzt könnte man sagen, ja, die hat ganz viel Glück gehabt, ich habe vielleicht gute Gene. Aber wenn ich die nicht hätte, ich sehe so viele Menschen, ich sehe ja Menschen ins Gesicht, ich liebe ja Menschen. Ich habe Menschen lieb, ich gucke mir Gesichter an. Und das, was wirklich einen Menschen schön macht, und das ist vielleicht wie so ein abgedroschener Spruch, aber es ist einfach so, wenn ein Gesicht keine Freude ausstrahlt und kein Interesse an Menschen ausstrahlt, hilft das alles gar nicht. Und wenn du mich nach meinem Beauty-Rezept fragst, dann kann ich dir nur sagen, ich mache nichts und ich kann nur jeden warnen, weil ich kenne Kolleginnen, deren Namen würde ich jetzt niemals sagen, aber... Ich weiß, dass Kolleginnen haben teilweise Dellen im Gesicht, Dellen, die nicht mehr wegzumachen sind. Das ist so schrecklich und das tut mir dann auf der anderen Seite auch so leid, aber es ist, ja, sie haben die Entscheidung getroffen, es zu machen und das ist dann halt einfach auch nicht mehr zu reparieren. Das gibt solche Schrecklichkeiten, das wissen wir ja auch alle. Ja, und ich kann nur einfach sagen, man sollte das nicht tun. Aber das ist ein Druck, dem man ausgesetzt ist. Wir haben schon zwei Kolleginnen am Set gesagt, du solltest dir dann mal langsam die Zornesfalte unterspritzen. Nein. Hier, da, die.
Das haben die gesagt?
Das wird mir gesagt. Das ist halt so. Keine Haare drüber hängen.
Das würde meinem Mann nie sagen, sag ich dir. Und gibt es denn, Isabel, eine Beauty-Routine, die du hast? Sag ich mal, mit Cremes und Seren. Ich sag mal, du hättest ja zumindest morgens Zeit im Bad. Ja, du könntest dich ja verkrümeln und sagen so, ich habe jetzt mal Me-Time. Ich muss mich ja auf der Toilette einschließen, um eine Voice-Nachricht zu schicken. Mama ist kurz auf Toilette. Also viel Zeit bleibt mir da im Bad, kannst du dir vorstellen, für so Sondersachen wie Beauty nicht. Aber hast du sowas oder bist du da so ein ganz easy Typ, der sagt, Creme ins Gesicht morgens und fertig? Oder noch nicht mal das, gibt's auch.
Ja, nee, was für mich ganz wichtig ist, ist nie geschminkt ins Bett gehen. Von wegen, ich bin zu müde zum Abschminken gewesen. Das hat's bei mir in meinem ganzen Leben, in diesen vielen Jahren, noch nicht ein einziges Mal gegeben. So betrunken kann ich gar nicht sein. Dass ich nicht, wie gesagt, mit den Wattepads.
Oder so wenig Augenpads.
Also ich
und mit Zellenwasser.
Immer abschminken und dann benutze ich natürlich Creme. Also ich achte jetzt heutzutage auf vegane oder vegetarische Produkte zumindest. Ich nehme Augencreme und Gesichtscreme und ich nehme auch Körperlotion. Also ich pflege mich einfach. Ich pflege mich ganz normal. Ich habe neulich mal so ein Serum geschenkt bekommen, das nehme ich jetzt. Aber ja, also ich glaube, es ist ganz gut, dass man sich was Gutes ins Gesicht schmiert. Aber auch die Produkte in der Apotheke und so, das ist ja schon ganz gut. So, kann man hier auch Produkte erwähnen?
Ja, klar.
Also ich nehme gerade dieses Nuxe, also N-U-X-E, Nuxe. Da nehme ich die Augencreme in der grünen Tube.
Ja,
und dann gibt es so eine Creme jetzt so Merveilleux. Die war so ausgestellt in der Apotheke. Von wegen, da ist man innerhalb von 90 Tagen straffer.
Oh.
Das glauben wir ja auch alle. Ich habe das geglaubt.
Natürlich.
Nein, ich
aber es
die riecht
gut.
So gut. Also ich mache halt Creme ins Gesicht.
Ja, es ist ja bei Beauty auch, es muss ja ein bisschen, das ist so ein bisschen wie das Auge isst mit, finde ich, ist auch bei Beauty, es muss irgendwie gut duften, der Name muss toll sein, es ist ja ein Gesamtkunstwerk.
Ja, also für mich ist der Geruch wichtig, ne? Der Duft. Also es gibt so Sachen, die riechen nicht lecker. Ja. Und wenn ich mir schon morgens die Creme ins Gesicht klatsche, dann muss das gut riechen. Ich bin auch so ein Parfum-Freak. Ich überkippe mich dann mit Parfums, muss alles gut riechen. Und dann finde ich halt auch wichtig, dass man nicht zu viel rumdoktert. Also ich gehe zum Beispiel gar nicht zur Kosmetikerin. Ich meine, mich stört jetzt auch so langsam diese Schlabberveranstaltung hier.
Du siehst so toll aus.
Also man kriegt ja so Hundelefzen. Und da meinte die Birgit, geh doch mal zur Kosmetikerin. Hier kann man was tun. Aber ich glaube das nicht. Ich habe keine Lust zur Kosmetikerin. Ja, die Birgit Robang, genau. Also wie siehst du das jetzt hier? Das ist schlabbert. Ja,
also nein. Du siehst so toll aus. Und wie du eben gesagt hast, sogar ohne dein Beauty-Light. Das ist weggefallen. Also du siehst traumhaft aus und du strahlst. Und deswegen musste ich dich auch nach deinem Beauty-Geheimnis fragen, wenn man so toll aussieht.
Dankeschön für dein Kompliment. Aber ich muss doch mal sagen, ich beziehe dein Kompliment jetzt einfach auf das, was aus mir rauskommt und nicht das rein Äußerliche.
Beides. Und deswegen, weil wir gerade über das Äußere reden, dass du ein Herzensmensch bist, das, glaube ich, müssen wir nicht mehr dazu sagen. Also du sprühst ja vor Lebensfreude, vor Glück und positiver Energie. Also das war jetzt nur, weil du gesagt hast, da hängen Hundelefzen. Da musste ich einmal kurz einhaken. Sorry. Isabel, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Oh,
jetzt wird's deep.
Das ist vielleicht eine tolle Frage.
Ach, das ist jetzt aber auch eine schwierige Frage.
Dann sag du mal, was hast du denn? Wann hast du denn das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe immer viel Potenzial durch die Kinder, weil ich ja jeden Tag etwas zum ersten Mal machen muss. Ich bin ja Boys Mom, also ich bin ja Jungs Mama und ich muss jeden Tag irgendwas machen, was nicht in meiner Natur liegt. Heute Morgen musste ich, kann ich dir erzählen, wie hat das genannt? Mama, kannst du bitte eine Karacho Actionstation bauen, wo ich mit Anlauf dagegen springen kann und die nicht kaputt geht. Also habe ich mit irgendwelchen Polstern und Kindersofa-Ecken etwas gebaut, wo er quasi mit Anlauf rennen konnte und sich einfach dagegen schmeißen konnte. So.
Ah, das finde ich ja toll. Aber sag mal, was mich interessiert.
Ich hätte gerne Einhörner gemalt, aber das war mein Morgen. Ja.
Also was mich interessieren würde, ist, kommen denn Jungs auf die Welt und sagen als erstes Auto oder vermittelst du denen, dass es auch okay wäre, mit einer Puppe zu spielen und die an- und auszuziehen?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich bei meinen beiden Jungs beides. Also ich habe auch Puppen gekauft und ich habe auch so kleine Kinderwagen gekauft, weil ich gemerkt habe, die spielen total gerne Baby. Also die sind dann Mama und Papa und gehen mit dem Babykinderwagen spazieren. Und da liegt dann alles drin, das Baby, irgendwelche Kuscheltiere. Dann haben die das Baby auch gewickelt. Aber jetzt so, ich sag mal, mit 3 und 4 fängt es schon an, dass es so ein bisschen actiongeladener sein muss. Also es muss dann die Hot Wheels Bahn sein oder irgendwelche Murmelbahnen oder... Also am besten ist bei Jungs wirklich raus. Das ist wirklich so, einfach raus. Und die haben, also das heißt ja jetzt nicht, um Gottes Willen klischeehaft, dass Mädchen das nicht haben, aber Jungs haben tendenziell so viel mehr Energie, die irgendwie raus muss. So, deswegen so ein Trampolin oder irgendwie so ein Punching Ball, das ist nicht so doof. Da sind wir gerade drin. Also bisher war das okay, aber jetzt wird's, sagen wir mal, eine Stunde morgens ist schon schwer zu überbrücken.
Ja, aber das ist toll, dass du das gemacht hast. Das heißt, wenn die rausgehen, nehmen die also das Baby nicht mit, das Gemeinsame.
Nee, nicht mehr. Das Baby liegt mittlerweile in der Ecke und das hat ja noch eine Windel. Das ist jetzt so ein bisschen witzig. Also nee, da jetzt muss es knallen.
Aber ich find's toll, dass du das gemacht hast.
Ja, nee, weil ich finde, dass Kinder beides brauchen. Die spielen ja auch so einen Kaufladen und so eine Küche. Das finde ich auch super. Dann machen die immer Frühstück und kochen irgendwas und so.
Oh, Kaufladen habe ich auch total gerne gemacht.
Gibt so ein paar Kindheitserinnerungen, gell? So ein Kaufladen und so. Das ist
schön.
Aber auch da mit Kindern, die guten alten Zeiten sind jetzt. Ja, also ich weiß, irgendwann sitzt man da, dann hat man da, sagen wir mal, Teenies, die einen nicht mehr angucken, nur noch ins Handy starren und nicht aus dem Zimmer kommen und man sagt, ach Schatz, weißt du noch damals, wie süß, als wir morgens diese Karacho-Station bauen konnten mit denen? Das ist es
deswegen
am Ende, oder?
Jetzt knutschen mit Felix, so viel wie ihr könnt, weil in 10 Jahren ist es voll eklig.
Isabel, das nehme ich mit. Herrlich. Ich danke dir, meine Liebe, von ganzem Herzen. Es war ein wunderbarer Podcast. Wir könnten noch 3 Stunden weiterreden. Also wir zwei hätten, glaube ich, eine gute Zeit an der Bar abends.
Ja, aber 100%.
Das machen wir beim nächsten Mal. Du kommst einfach vorbei.
Lass es uns doch einfach vornehmen.
Lass uns das vornehmen. Und weißt du, jetzt wären wir noch ganz verrückt. Jetzt nehmen wir noch meine liebe Birgit Schrowange dazu.
Oh, ja,
eine liebe Freundin von uns beiden, muss man dazu sagen, die ja auch so lustig ist. Und dann wird noch mehr ein Schuh draus. Und dann machen wir auch einen Mini-Podcast noch für euch.
Dann muss ich mal ganz kurz jetzt für ein Video machen für die Birgit, während du da noch bist.
Ja.
So.
Warte, ich sag erst einmal Tschüss.
Okay, dann sagen wir erstmal Tschüss.
Also, tschüss. Isabel Varell im Bunte Wipgloss Podcast. Vielen Dank, meine Liebe.
Ich danke dir, Jennifer. Das hat echt Spaß gemacht, mit dir zu reden. Vielen lieben Dank. Und auch an alle, die uns zuhören und zusehen. Also, das hat Spaß gemacht.
Herrlich.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.